palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Eine neue Woche, eine neue Folge Serie Amore. Grüße in die Runde. Hier spricht Mario und wieder an meiner Seite, mir gegenüber, am Mikrofon, der liebe Mario Soike. Ich grüße dich. Hallo.
Hallo. Gut aus Stuttgart zurückgekommen, sehe ich.
Ja, tatsächlich gut aus Stuttgart zurückgekommen. Das Derby della Madonnina, deswegen leider nur von der Rückbank erzählt bekommen, vom lieben Kollegen Max Siebald. Hatte ich sozusagen... war ich überrascht, ob des Ausgangs, aber da können wir ja gleich in aller Ausführlichkeit noch drüber sprechen, weil du hast es dir angeguckt, ne?
Das ist korrekt.
Sehr gut. Ja, ansonsten können wir euch noch sagen, falls ihr die Trikotfolge noch nicht gehört habt, solltet ihr das dringend nachholen. Die ist zeitlos und da freuen wir uns auch immer noch über Feedback und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein oder andere Trikot auch noch getroppt wird in den kommenden Wochen und Monaten.
Herr Udinese hat ja dann nachträglich mit dem dritten noch abgeliefert, ne?
Stimmt, da muss man sagen, also, weiß nicht, wenn wir mal mit Coach Costa sprechen, dass der vielleicht mal mit der Marketingabteilung da hart ins Gericht geht und sagt, Leute, gute Trikots müssen halt rauskommen, bevor Serie Amore das Urteil fällt.
Ja. Das stimmt, ja. Wenn er nicht bis dahin dann nächste Saison weggekauft worden ist, aber das sehen wir dann. Anfrage ist übrigens raus.
Also, sehr schön.
Das einmal der Transparenz halber. Das heißt natürlich nicht immer, dass es auch klappt, aber.
Ja. Das lassen wir erstmal in Ruhe arbeiten, ein bisschen.
Ja,
genau. Nicht so schöne Nachrichten gab es ja auch jetzt am vergangenen Wochenende. Toto Schillaci, Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 1990, sehr jung noch gestorben, mit 59 von uns gegangen. Darmkrebs, ja. Mhm. Aufrichtiges Beileid an alle Hinterbliebenen und ich, so wie ich es mitbekommen habe, hat das tatsächlich auch viele von euch ja ein wenig mitgenommen und erwischt. Er möge in Frieden ruhen auf jeden Fall.
Ja, genau. WM90 mit einem halben Jahr habe ich damals noch nicht gesehen, aber Christian Bernhard und Carsten Fuß sind da gestern auch beim Derby ein bisschen drauf eingegangen, so was für eine besondere Geschichte das gewesen ist. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall, also so wie man das so nachlesen konnte, kann man das alles sehr gut nachvollziehen, dass das doch den einen oder anderen traurig gestimmt hat. Ich habe mir gedacht, ob deine Italien-Ballonseidenjacke beim im Innenraum, im Stuttgarter Innenraum, ob das ein Tribute gewesen ist.
Ja, schon so ein bisschen. Ich habe gedacht, wenn ich sie schon anziehe mal zur Bundesliga, so liegenfremd, dann ist das Wochenende auf jeden Fall das Richtige.
Ja.
Es ist gut angekommen, auf jeden Fall, kann ich sagen. Aber ist auch ein schönes Teil. Ich habe sogar eine Anfrage bekommen von einem, ich droppe den Namen jetzt nicht, aber von einer relativ bekannten Persönlichkeit, auch mit italienischem Background, der gesagt hat, er will die Jacke haben. Habe ich gemeint, gebe ihn her. Ja, das erste Mal, dass ich von einem 2-Millionen-Plus-Follower-Account angeschrieben worden bin.
Wow, alles klar. Okay.
Ja, ja.
Wirst du dann auch in etwaige Sendungen eingeladen? Eventuell, oder verwechsel ich das jetzt gerade?
Ich weiß tatsächlich gar nicht, was der gerade sonst so macht. Muss ich mal noch recherchieren.
Okay.
Ich verrate dir nach der Sendung, wer es war.
Alles klar.
ihr könnt ein bisschen rätseln. Ja? Ich sag nur ja oder nein, wenn ihr in die DMs reingeht. Gut, lass uns an den Community-Kuchen rangehen, der diese Woche wieder besonders sahnig daherkommt. Vor allem auch aufgrund des ein oder anderen Stadionerlebnisses, muss ich sagen. Da wird, also die Folge ist pickepacke voll und auch nur wieder dank euch dann so schön divers und bunt, würde ich mal meinen. Und da haben wir sogar noch eine kleine Aufgabe für euch. Und zwar, das ist schon 2 Wochen her, dass mir Norbert geschrieben hat, wer ist auf eurem Mount Rushmore in der Serie A? Na, ihr wisst, dieser Berg mit den vier Köpfen, was sind das? Amerikanische Präsidenten eigentlich, ne?
Ich Ich glaube, Leute, die an vielleicht an Kriegsverbrechen gegen die Ureinwohner Amerikas beteiligt gewesen sind oder so.
Ja.
Aber lassen wir mal die Politik raus.
Ja. So, genau. Welche vier wären da bei euch abgebildet und in Stein oder Sand geschnitzt, gehauen, wie auch immer? Frage geht auch an dich, hat er geschrieben, auch an mich. Ich finde ehrlicherweise, wir sollten das jetzt nicht auflösen und die Community da triggern oder beziehungsweise schon, wie sagt man, Bias machen.
Nee,
vorweg. Ja. Ich sag euch auch nicht, was Norbert gesagt hat, ehrlicherweise. Ich kann euch nur sagen, dass es bei Norbert halt so ist, dass er geschrieben hat, das sind so aus dem Stegreif ab 2000 meine Namen, die Zeit, wo ich angefangen habe, Fußball so stark zu verfolgen. Also man kann das natürlich machen mit, ich kann auch sagen, dass da irgendwann aus den 60er Jahren ist, weil ich finde, geschichtlich sollte da hinpassen, aber man kann es natürlich auch für sich persönlich interpretieren und da, keine Ahnung, Graziano Pelle hinmachen, zum Beispiel.
Warum nicht?
Ja. So, also Hausaufgabe für euch und die Community. Dann gehen wir weiter. Und zwar Adrian schreibt, hallo zusammen, ihr seid die Besten, egal wo ich hingehe. Eure Podcast-Folgen laufen immer. Danke dafür. Danke dafür, dass du uns das schreibst. Das geht ja runter wie Öl. Meine Frage ist, ob Viagogo eine gute Website für Tickets ist. Liebe Grüße und Forza Milan. Es gibt deutlich bessere, würde ich sagen. Also Viagogo war ich noch nie Freund von.
Ja, ich habe ihm auch bei Insta schon geantwortet, aber ich glaube, dass die Frage, oder dachte, dass die Frage sicher einige vielleicht auch stellen könnten.
Hm.
Und ich habe dort noch nicht gekauft, aber alles, was ich darüber gehört habe, ist, es ist erstmal meistens wesentlich teurer. Es ist kein offizielles Portal im Gegensatz zu Viva Ticket oder Ticket One. Das sind so die, die Partnerseiten der Vereine in der Serie A. Und ich glaube, es funktioniert dort so, dass man, dass sozusagen eine dritte Person beauftragt wird, dir dieses Ticket zu kaufen. Es aber natürlich keine Garantie dafür gibt, dass du da nicht übers Ohr gehauen wirst.
Jo. Also, lieber dann auf die bewährten Seiten zurückgreifen oder die dritte Person aus der Community nehmen. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch schon gehabt, dass hier sich gegenseitig unterstützt wurde. Sehr schön.
Absolut. Und ich glaube, den ein oder die andere in Mailand mindestens vorübergehend lebende Person, Benny hatte sich da ja in den Vordergrund gestellt, gibt es ja auch. Und ich habe gute Erfahrungen einfach damit gemacht, mich auf der Milan-Website zu registrieren und rechtzeitig zum Vorverkaufsstart am Rechner zu sitzen.
Sehr gut. Dann schreibt Simon, Feedback zur Folge / zum Einstieg von Red Bull bei, Klammer auf, meinem, Klammer zu, Toro. Mir blutet hier das Herz. Seit Jahren habe ich gehofft, dass dieser Kelch an uns vorbeigeht. Klar, es heißt, dass sie erstmals als, in Anführungszeichen, normaler Sponsor einsteigen. Aber jeder, der das RB-Konstrukt kennt, weiß, dass sie es ausweiten wollen. Was willst du da als Toro-Fan machen? Seitdem ich 4 bin, bin ich Toro-Fan. Er ist jetzt 32. Ich kann dem Verein nicht den Rücken kehren. Aber begeistert bin ich sehr, sehr wenig über den Einstieg. Verständlich. Und dann hat sich Fabio aus Salzburg nochmal gemeldet. Und genau, bestätigt, dass er aus Salzburg ist und darauf hingewiesen, dass man als Kind der Stadt, in Klammern auf, hast du das hinzugefügt und wahrscheinlich nicht Austria-Fan,
ja,
und wahrscheinlich nicht Austria-Fan Zwinker, gegebenenfalls ein anderes Verhältnis zum Unternehmen hat, das viel für den Standort getan hat und auch für kleinere Sportarten. Und ja, das ist auch, das möchten wir hier nochmal dargestellt haben. Ich verkneife mir so jetzt nochmal jegliche, du hast ja heute gesagt, wir lassen Politik raus. Deswegen werde ich mein Rant zu, was Didi nicht nur Gutes getan hat, sondern auf wessen politischer Seite er stand zu Lebzeiten, mir verkneifen und möchte mir auch verkneifen, an dieser Stelle Adorno zu zitieren. Mhm. Naja. Aber Fabio, trotzdem geschätztes Mitglied der Community.
Absolut.
Meine Meinungsvielfalt ist in unserem Podcast, wird groß geschrieben. Kommen wir zu Flo. Ciao ragazzi, habe mit etwas Verspätung die letzte Folge gehört und möchte kurz auf den Kommentar aus der Community zu den Napoli-Ultras was ergänzen. Das war ganz untere Schublade. Erst das Plakat auf der Fähre. Vor dem Stadion haben sie ein paar Kids die Schals abgezogen. Im Stadion dann durchgehend Beleidigungen und Provokationen. Der Höhepunkt, in Anführungszeichen, waren dann die Böller, die sie in die Suite geworfen haben. Das ist die Kurve, wo Familien normale Fans sind. Da war ordentlich Chaos. Leider hat unsere Kurve geantwortet und das ganze Spiel gab es Böller und Leuchtfackeln aufs Feld. Auch in Richtung eigenem Keeper. Kein guter Abend für den Calcio. Zum Sportlichen bin ich bei Mario, das Ergebnis viel zu hoch, aber Napoli am Ende einfach besser besetzt. Habe das erste Mal Lukaku live gesehen, leck mich am Arsch, ist der gut. Wenn die fit bleiben, sehe ich Napoli unter den Top 3. Für Cagliari hoffe ich, dass Nicola bald seine Magic entdeckt, sonst sehe ich keine drei Clubs, die schlechter sind. Liebe Grüße.
Ja, das Ergebnis vom Wochenende gibt ihm leider recht, erstmal zum Sportlichen dazu.
Ja, und das andere, ja, also... Ich glaube, muss man sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man sagen kann, dass das ein Auftritt der untersten Schublade ist. Lukas schreibt, guten Morgen ihr zwei. Ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut. Kann ich so bestätigen von meiner Seite aus? Ich hoffe, bei dir ist es auch so.
Ebenfalls.
Und bei Lukas auch, perfekt. Ich liebe euren Podcast. Sehr schön. Richtig stark, drei Kumpels und ich. Oh Gott.
So. Zu viel über Frösche im Vorweg gesprochen, war.
Ja, also jetzt habe ich auch den Frosch im Hals. Marius war nämlich Frösche füttern, wenn ich das verraten darf.
Mhm. Ja, mein guter Kumpel Nico hat Frösche zu Hause und der ist im Urlaub und die durfte ich füttern gestern und morgen auch nochmal. Spannend.
Also Lukas weiter im Text. Drei Kumpels und ich wollten mal fragen, wie der beste Weg ist, an AC Mailand Tickets zu kommen. Gibt es da eine Seite, die ihr empfehlen könnt? Wir wollen das Spiel am 23.11. gegen Juve gucken. Ambitioniert, aber vielleicht schaffen wir es. Danke schon mal für jegliche Art von Tipp. Liebe Grüße, Lukas. Hast du eigentlich vorhin beantwortet, oder?
Ja, stimmt. Hätte ich auch hätte ich besser sortieren können.
Ja, ist alles gut. Da sehen wir drüber hinweg. Und falls jemand sozusagen jetzt erst doch noch die Idee für den richtig guten Tipp hat oder sich berufen fühlt, dem Lukas zu helfen, dann lasst es uns wissen. Und ich habe schon gesagt, die Folge ist pickepacke voll. Also ich weiß auch nicht, wie wir alles in welcher Ausführlichkeit hinbekommen, aber lass uns deswegen sportlich werden und mit dem Spiel beginnen, bei dem der Verein beteiligt war, der jetzt in den letzten Tagen vermutlich auch am meisten Schlagzeilen geschrieben hat. Und da geht es natürlich um die Roma. Fünfter Spieltag, Heimspiel gegen Udinese. Spiel 1 nach De Rossi. Und aber jetzt unabhängig vom Spielverlauf, glaube ich, müssen wir das da erstmal aufarbeiten, würde ich sagen, Marius, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal vorab vielen Dank für die sehr vielen Antworten, die ihr uns bei Instagram auf diesen Story-Sticker gegeben habt, wo man dann auf eine Frage antworten kann. Die können wir natürlich nicht alle vorlesen, weil es echt wirklich, wirklich viele waren. Ihr seid top. Aber so ein bisschen gibt das ja auch die Grundstimmung wieder, was das Thema anbelangt. Und tatsächlich ist die, natürlich nicht bei allen, ist das, was Ivan Juric anbelangt, eher positiv, was ich persönlich verstehen kann. Aber natürlich auch viel, viel Kritik an die Führung wegen des Rauswurfs, das doch, finde ich, zu dem Zeitpunkt der Saison sehr überraschenden, sehr schnellen Rauswurfs von De Rossi. Markus schrieb, er findet nicht genug Schimpfworte. Einen musste ich aber doch raussuchen, das ist Alkolf. wie heißt es auch? Alkoholfrei. er schrieb, Tuchel wäre frei oder Fonseca auch bald. So als Vorschläge, wen man denn holen könnte, nachdem ja auch unter anderem ist ja auch Edin Terzic gehandelt worden und das hätte Mats Hummels gut gefunden. Ne? Aber Fonseca, also da wollte ich nur drauf eingehen, kurz Fonseca, selbst wenn er bei Milan noch entlassen werden sollte, und ich denke, er hat mit dem Derby-Sieg erstmal wieder ein bisschen Kredit zurückgewonnen, der dürfte nicht. Weiterhin nicht. Trainerregel in der Serie A, du darfst nur einen Verein pro Saison trainieren. Die besteht nach wie vor in der Serie B. Das hatte Manolo letztens gesagt oder den Tipp gegeben, ist das geändert worden. Und sie wollen es in der Serie A wohl auch ändern, aber nicht mehr in dieser Saison. Und was Thomas Tuchel anbelangt, Ich glaube, der wartet auf andere Angebote.
Mal gucken.
Ich glaube, also weiß nicht, ob sein Lebensstil auch so gut zu Italien passt. Keine Ahnung.
Man kann so Kambut-Spaghetti essen oder so, oder nicht?
Ja, stimmt auch. Einfach nur mit Sugo.
Ja.
Schmeckt auch.
Mach ich auch. Safe. Marco schreibt, moin ihr beiden, vielleicht eine gute Frage für die nächste Folge. Und zwar würde mich interessieren, wie ihr und diverse Roma-Experten das Ganze, in Klammern erneute Theater, um den Trainerposten seht. Das Internet ist ja auch sehr gespalten und eine Seite spricht von inkompetenter Vereinsführung, die sich bereits bei der Entlassung Mourinhos gezeigt haben soll. Und schlagen schnell die Brücke zu, Anführungszeichen, das kommt davon, wenn man amerikanische Besitzer hat, die nur das Business interessiert, Anführungszeichen Ende. Für mich als einen stillen Beobachter liegt dann aber auch wiederum die Schlussfolgerung nahe, dass man es aktuell den Roma-Fans nicht recht machen kann, egal wie. Mourinho weg, Aufschrei. De Rossi kommt, alles wieder vergessen. De Rossi weg, wieder Aufschrei. Ach, sind das übrigens alle Kommentare, nicht bevor ich jetzt anfange, alle vorzulesen, weil du gemeint hast...
Nee, ich hab nicht alle, sondern die ausführlicheren habe ich... Die habe ich rauskopiert aus den DMs und das andere war jetzt so der generelle Überblick.
Okay. Ja, Flo spricht noch, bricht mir das Herz, aber geht in Ordnung. Von dem mutigen, positiven und offensiven Fußball war nichts mehr übrig zum Schluss. Gerade gegen Genua sah es aus wie Mourinho-Ball mit dem 3-5-2. Das stimmt maximal beschissen. Aber sportlich
das war der Zeitpunkt. Also da ging es, das war eine weitere Antwort sozusagen. Da hatte ich zwischendurch von dem Zeitpunkt gesprochen, der
Ja, aber sportlich geht's in Ordnung, hätte mir von einigen Strategen wie DDR als Spieler war einfach mehr erhofft. Was mir sofort eingefallen ist, ist die ganzen Zocker, El Shaarawy, Dybala etc., das wäre so cool im Sarri 4-3-3. Über Juric, da hätten sie einfach Mourinho behalten können. Ja, freut mich schon auf die Schienenspieler Angelinho und Celik, wird ehrlicherweise 1-1 so wie unter Mu. Der schlimme anzuschauende Fußballmotziger Trainer, motzige Spieler. Immerhin kann ich nur positiv überrascht werden, aber wie gesagt, mit dem Kader und der Vergangenheit und wie es mit Mourinho ausgegangen ist, kann ich mir wirklich kaum einen schlechteren Trainer vorstellen als Juric. Unabhängig davon ist auch ein unangenehmer Typ an der Seitenlinie. Ja, aber mein Gott, der verprügelt den Sportdirektor wenigstens mal, wenn die Spieler nicht kommen. So muss er auch mal sehen, ne?
Da ist auch was dran, ja. Was ich dazu noch gesagt hatte, dass Roma hat ja auch durchaus das eine oder andere Talent mittlerweile und geht vielleicht auch ein bisschen mehr transfertechnisch in diese Richtung, wenn man jetzt mal von Mats Hummels absieht, junge Spieler zu verpflichten, und ich glaube, Juric kann das, was so Entwicklung, Förderung anbelangt.
Glaube ich auch, ob das irgendwie für die mentale Gesundheit der jungen Spieler gut ist bei ihm, aber ich glaube, die Spuren auf jeden Fall bei ihm, ne? Also das ist, ich weiß auch ehrlicherweise, dass es lässt sich bei ihm und bei eigentlich fast allen Trainern oder natürlich bei allen Trainern aus unserer Warte von außen betrachtet, auf welchen Grundlagen maßen sich JournalistInnen und auch wir uns an, sozusagen bewerten zu können, wie ein Trainer teilweise mit den Spielern umgeht. Also ich glaube, bei Juric gibt es auch Videos und so davon, man kann sich schon das denken und er wird nicht komplett anders sein, als er wirkt. Aber um da jetzt schon mal meinen Take zu ihm vorwegzunehmen, ich glaube, dass er auf jeden Fall einer ist, der funktionieren kann. Ich sehe auch die Parallelen zu einem Mourinho-Fußball. Wir haben ja auch oft genug gesagt, dass er teilweise bei Torino dann gegen nicht so spielstarke Teams selber hat auch Kreativität vermissen lassen. Aber ich finde seine Art, Fußball spielen zu lassen, doch deutlich progressiver, als es unter Mourinho der Fall war.
Genau. Ich glaube, dass man unterschätzt dann auch ein bisschen eben, dass er ja ein Gasperini-Schüler ist, also unter ihm gespielt hat und auch dann irgendwie im Trainerteam oder im U19 oder in der U19 gewesen ist bei Genua damals noch, dass der sicherlich von dem relativ vieles mitgenommen hat. Und nun dachten wir, Torino hätte schon den Kader gehabt, wo er das dann auch mal zeigen kann, aber vielleicht ist es bei der Roma einfach dann noch ein bisschen mehr so.
Genau. Weitere Eindrücke aus der Community kommen von Martin. Zwei Sachen dazu schreibt er. Ich hätte zwei Tage gelacht, wenn es wieder Edin für Mats geworden wäre. Kein Kommentar. Zweitens, so wird das bei der Roma nie was. Miese Saison starten und es wird ein Trainer entlassen, der, und ich bin mir sicher, mit Zeit das Potenzial hätte, was zu schaffen. Gut, eventuell reicht es mit De Rossi nie für den ganz großen Wurf. Das ist aber auch nicht der Punkt. Der Subtitel der Entlassung ist Kacke. Und dann schreibt er in Anführungszeichen, machst du bisschen Mist, bist du weg. Was noch dazu kommt und vielleicht noch nicht so
das viel... das ist nicht von ihm, das habe ich dazu geschrieben.
Ah, ja. Ach so. Ah, okay,
ja.
Gut.
Ja. Ja, sorry, hatte
ich. Fully transparent hier.
Ja.
Was noch dazu kommt und vielleicht bisher noch nicht so diskutiert wurde, nach massiven Drohungen, Klammer auf, gab unter anderem auch ein Banner am Trainingsgelände, die fotografiert worden ist, CEO Lina Suluku zurückgetreten. Sie stand vorher unter Personenschutz. Streit zwischen ihr und De Rossi soll bei der Entlassung eine Rolle gespielt haben, darunter Kritik an der Transferpolitik des Sommers, die in, Zitat, unüberbrückbaren Differenzen, Zitat Ende, und letztlich der Trennung gipfelte.
Ja, also das einmal gehört zum Gesamtkontext, finde ich, dazu. Also ich habe auch, also als die Entlassung von De Rossi bekannt gegeben wurde, war mein erster Gedanke auch, Digga, was?
Mhm.
So, klar, Saisonstart verkackt, haben wir ja auch besprochen. Aber der Zeitpunkt nach der Länderspielpause, nachdem du ihn die ganze Vorbereitung hast machen lassen, wenn du eh schon nicht so überzeugt bist, dann verlänger den Vertrag im Juni halt nicht, sagst du. Ich glaube, der hätte das verstanden, wenn sie gesagt hätten, der macht, sie machen den kompletten Umbruch quasi. Er hat die Saison gerettet und sie machen danach den Umbruch, weil sie von ihm als Trainer vielleicht nicht so überzeugt sind. Aber erst ihm irgendwie einen Dreijahresvertrag zu geben und dann nach 5 Spielen zu sagen, das war's, egal auch, wenn es da Kritik gegeben hat oder Streit irgendwie in der Führung, das gehört dann irgendwie auch zu einem Verein dazu, dass man das, selbst wenn man sich streitet, professionell regelt, würde ich denken. Also zumindest sagen ja auch immer alle VereinsvertreterInnen, wenn man mit denen spricht, so, ja, wir reden auf Augenhöhe und das ist auch nicht immer harmonisch, aber und so weiter und so fort, ne? Aber man muss das halt anders regeln einfach. Aber aller Kritik zum Trotz, wenn dann Personen bedroht werden und daraufhin irgendwie von ihrem Amt zurücktreten müssen und so, das ist halt auch einfach extrem scheiße.
Ja. Keine Frage. Also vielleicht an der Stelle auch, ich finde, es passt ganz gut rein, gebe ich noch meinen Take zu De Rossi ab. Jetzt, das nervt mich selber, wenn das Leute immer schreiben, aber hier muss ich es mal dazu sagen. Unpopular Opinion. Ich glaube, das ist in den letzten 12 Monaten bei mir auch immer wieder durchgeklungen und ich glaube, ich hatte es auch mal mit Christian, hatten wir das auch, dass ich weiß, ich bin auch meistens immer schnell mit meiner Kritik an Trainern, aber vollumfänglich überzeugt war ich von De Rossi nie.
Mhm.
Und ich habe auch ganz am Anfang gesagt, dass ich das, was er bei Spal war und so, dass mich das auch nicht hat jetzt irgendwie in die Zukunft blicken lassen und sagen, da kommt der neue Thiago Motta-Stratege an der Seitenlinie. Ja. Ich glaube, dass die Roma ohne De Rossi sehr viel besser fährt. Ich bin auch der Meinung, dass der Zeitpunkt eine komplette Katastrophe ist für die Saison jetzt gesehen. Und der Grund dafür ist der, dass De Rossi ein paar Punkte zu viel geholt hat in der letzten Saison und sich die EntscheiderInnen damals schon gewünscht hätten, dass das nicht so der Fall gewesen wäre, dass sie natürlich trotzdem diesen dummen Move, den es im Fußball so oft gibt, machen und sagen, jetzt verlängere ich dann deinen Vertrag, um ihm das Vertrauen zu schenken, irgendwie so ein bisschen, aber eigentlich schon damals wahrscheinlich, das ist einfach nur eine Mutmaßung von mir, nur drauf gewartet haben, dass der Saisonstart so ist und das schon länger eine beschlossene Sache war. Also wie gesagt, alles reine Interpretation meinerseits.
Liegt nahe,
jetzt,
aber.
Also. Ja, und jetzt haben sie es durchgezogen. Ich glaube auch, und gut, das wissen wir jetzt auch zum Beispiel aus den Gesprächen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten, dass das Klima in Rom rund um den Verein, auch ob der vielen Radiostationen und so, das ist ein Verein, der wird gelebt mit sehr viel Emotionen und Fans sollen ja Emotionen haben. Ich glaube aber auch,
ja.
Ich glaube mir aber auch, dass der eine oder andere Blick auf das ganze Geschehen in Rot und Gelb durch diese Brille nicht ganz so ist, als dass man, dass ich das Gefühl habe, da wird nachhaltig diskutiert. Ich finde das vorhin schon ganz treffend, was Martin geschrieben hat auch. Also es ist immer alles nah am Aufschrei. Nee, das war nicht Martin, das war Marco, der das geschrieben hat. Das ist alles immer nah am, die Impulskontrolle. Die Impulskontrolle bei den Roma-Fans ist nicht vorhanden. So.
Ja. Ja.
Und dann nochmal zu dem Juric-Mourinho-Ding und so, ist halt die Frage, willst du, dass die Mannschaft Spiele gewinnt oder willst du es nicht? Ja, muss sich halt entscheiden. So. Und ja.
Juric hat immerhin bewiesen, dass er nicht diesen Mourinho im dritten Jahr wird es auf jeden Fall Scheiße-Faktor hat.
Ja, das stimmt. Ja. Mein Gott, und es kann halt natürlich nicht jeder Zauberfußball spielen wie Florian Kohfeldt, sondern manchmal müssen da auch die Ergebnisse sein.
Schalke.
Ja. Schalke. Ja, genau. Und vielleicht dazu auch noch zu der emotionalen Geschichte, die Kovacsuk schrieb vor dem Udinese-Spiel, die Zeit ist gekommen, dass wir sie uns hören lassen. Finde ich auch schon ein bisschen so, na gut, das ist nicht so, dass ihr auch noch nie auf euch aufmerksam gemacht hättet. Die Kovacsuk lädt Fans aus jedem Sektor ein, sich an der Demonstration zu beteiligen, bei der die Kovacsuk die erste halbe Stunde des Spiels nicht ins Stadion kommen wird. Das finde ich auch vollkommen legitim und wie gesagt, ich kann das aus der Sicht auch verstehen, weil eben das außendarstellungstechnisch maximal schlecht gemacht worden ist. Ich glaube nur unterm Strich, ihr könnt mich gerne in 6 Monaten drauf festnageln und vielleicht dann auch noch mal im Ansatz auf die neue Saison, aber ich glaube, dass Ivan Juric der bessere Fußballtrainer ist als Kollege De Rossi.
Das glaube ich auch. Klar, keine Frage. Und das ist was ein Punkt, den Markus auch noch eingebracht hatte, den ich auch richtig finde, passend zu der hier Fonseca-Frage oben. De Rossi darf jetzt ein Jahr kein Serie A trainieren. Ne? Also ist auch, also somit stellt man ihm für seine persönliche Weiterentwicklung direkt noch ein Bein mit. Er kann natürlich in der Serie B übernehmen, wenn Frosinone ist letzter, vielleicht wird er ja bald einen Job frei oder so. Aber ist halt auch, also hat auch ein Geschmäckle irgendwie, so ein bisschen. Vielleicht haben sie auch einfach nicht dran gedacht in dem Moment da, aber naja. Einen weiteren Punkt, der glaube ich auch nicht zur guten Stimmung in Rom beigetragen hat, den hat Nils uns geschickt. Es gab einen Aufschrei in der Roma-Community, weil eine Trainingsjacke rausgekommen ist, die normale Roma-Farben hat, aber eine sehr große hellblaue Front. Und Nils Kommentar dazu fand das passend zur Trikotfolge, das Teil sieht schon geil aus, aber gewisse Dinger kannst du halt nicht bringen. Und ja, das ist auch dann irgendwie so vom Zeitpunkt her doch äußerst unglücklich, würde ich sagen.
Ja, das ist... Naja, aber apropos schlechte Stimmung. Ich würde mal sagen, jetzt kriegen wir alle mal gute Stimmung. Denn wir haben von Flo ein ganz wunderbares Stadionerlebnis bekommen, das uns jetzt wirklich auch mal teils zumindest sportlich werden lässt. Und zwar eben aus dem Olympico von der Partie gegen den bis dato Tabellenführer Udinese.
Moin Marius, moin Mario. Ich bin's mal wieder, dieses Mal mit einem Stadionerlebnis von der Roma gegen Udine. Ich wollte es schon gestern direkt nach Abpfiff aufnehmen, aber es war einfach zu laut. Ich habe es getestet. Es war noch zu gute Stimmung, natürlich nach dem 3-0 Heimsieg. Und ja, auch hier wieder gefühlt die halbe Stadt mindestens auf den Beinen. Schon der Weg zum Stadion. Ich bin mit dem Rad gefahren, 1 Kilometer vorm Stadion. Schon kein Durchkommen mehr zwischen zahllosen Scootern, Autos, Fans. Auch die Fahrbahnrichtung ist da nur noch relativ relevant. So wie die Coachingzone für Ivan Juric gestern so mehr so eine Empfehlung war. Und ja, zum Stadion selbst, Olympico, wurde ja schon oft genug im Podcast erwähnt, ist ein echter Klassiker, ein Fußballtempel. Klar, bei Tageslicht und von außen ist der Lack ein bisschen ab, aber drin wieder unverwüstliche Sitzschalen. praktisch von überall gute Sicht und die Lautstärke, die dieses Stadion entwickeln kann, ist einfach gigantisch. Also das ist richtig krass. Und das ist gestern auch oder am Sonntag besonders aufgefallen, weil die Kurve Sud, die erste 30 Minuten, die waren nicht da, die haben protestiert gegen den De Rossi-Rauswurf und genau, auch viele Fans kamen erst 15 bis 30 Minuten ins Stadion. Das kann aber eigentlich nicht an den Sicherheitskontrollen gelegen haben. Klar, zweimal der Identitätscheck, zweimal die Taschenkontrollen und auch dann der Ticketscan, aber das hat alles reibungslos und relativ schnell funktioniert, war halt ein großer Andrang. Wieso man allerdings keine Plastikdeckel mit ins Stadion nehmen darf, das habe ich bis heute nicht verstanden. Ja, aber auch jedenfalls ohne Kurve Sud war die Lautstärke teilweise echt unglaublich, schon von den regulären Fans. Das hat man auch immer dann gemerkt, wenn Cristante oder Pellegrini am Ball waren, weil die einfach gnadenlos ausgepfiffen wurden. Und in der Halbzeit habe ich mal ein paar Fans gefragt, was da los ist. Und ein kleiner Junge hat halt gemeint, es gab wohl eine Schlägerei zwischen Cristante und De Rossi in der Batuta. Das sei aber, glaube ich, schon im August, das musste schon passiert sein, Ende August. Und Pellegrini, non rispetto ai tifosi, also da bei den Protesten am Tag der De Rossi-Entlassung, hätte man wohl auch gesagt, ja, die Spieler nehmen schon seit Jahren den Trainer als Ausrede und Pellegrini als Captain, der eh zur Zeit in einem Formtief steckt, auf den hat man sich wohl besonders eingeschossen und der hat auch gemeint, ja, das müsse man ihm nicht sagen und ja, keine Ahnung und deshalb ist da wohl gerade zur Zeit ein besonders tiefer Graben. Ja, vielleicht habt ihr auch noch Hintergrundinfos. Spannend auf jeden Fall und die Kurve Sud ist dann auch so in der 30. Minute wieder ins Stadion gekommen oder halt zumindest auf die Sitzplätze und das auch unter großem Beifall im ganzen Stadion. Zum Spiel selber, die Roma begann sehr druckvoll und dominant, so kennt man das von ihr in den letzten Jahren ja gar nicht mal so oft. Genau, und von Udinese kam am Anfang praktisch gar nichts. Folgerichtig ging dann die Roma auch so nach einer guten Viertelstunde, glaube ich, durch Dovbyk in Führung, der ein starkes Spiel gemacht hat, viel gearbeitet hat, sein Tor gemacht hat. Genau, und danach war die Roma ein bisschen weniger druckvoll, Udinese aber auch nicht wirklich gefährlich und so ging es dann auch in die Halbzeit. Also man konnte es sich gut ansehen, aber so richtig spektakulär war es dann nicht mehr bis zur Halbzeit. Umso mehr dann direkt danach, 49. Bischol fällt Dybala im Strafraum, der macht es 2-0. Roma nimmt noch ein bisschen mehr Druck raus, aber Udinese kann auch nicht wirklich was damit anfangen. In der 66. hatten sie dann eigentlich eine riesen Kontochance, wo sie 3-1 im Mittelfeld waren und verschleppendes Tempo irgendwie dann haben ihn nicht gemacht und im Umkehrschluss oder im Gegenzug fällt dann in der 70., 71. durch den gerade eingewechselten Baldanzi nach einem Doppelpass das 3-0 und das war dann eigentlich auch gleichbedeutend mit der Vorentscheidung. Das 4-0 wurde dann abgepfiffen oder nicht gegeben, ich glaube wegen Abseits und ja, ich meine, ergebnistechnisch war das auf jeden Fall ein super Tag für die Roma. Udinese hat aber an dem Abend auch nicht wirklich viel Gegenwehr geleistet, muss man sagen. Insgesamt super atmosphärisch im Stadion, mega, kann es jedem nur empfehlen, wenn er in Rom ist für ein paar Tage. Also auch Leute, die nicht unbedingt Fußballfans sind, ist einfach ein tolles Erlebnis. Viele, viele Familien, auch rund ums Stadion, wie ein Volksfest. Sehr viele neue Roma-Trikots. Ich war auch wirklich kurz in der Versuchung, weil die echt gut aussehen, aber die Nadelstreifen sind nicht so ganz meins. Und ja, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation mit den Fans und Pellegrini und Juric so entwickelt, weil man hätte es auch wesentlich schlechter erwischen können als mit Juric, meiner Meinung nach, der ja schon die letzten Jahre gute Arbeit geleistet hat. Und ja, ist jetzt halt seine Chance und ich glaube, das tut der Roma auch ganz gut, ein bisschen anderer Fußball. Und auf diesem Weg auch noch großes Lob an die Udinese-Fans. Das waren nur ein, zwei Blocks, aber die wieder randvoll. Und von der ersten bis zur letzten Minute und auch ehrlich gesagt noch nach Abpfiff haben die pausenlos Stimmung gemacht. Das war auch egal, ob ihr Team 0-1 hinten lag oder als man schon dachte, es steht jetzt 0-4. Wahrscheinlich, weil sie auch wissen, dass man gerade für Udinese-Verhältnisse echt noch gut dasteht. Und auch gerade am Anfang, als die Kurve Sud gefehlt hat, haben auch noch ein paar Lazio-Schmähgesänge angestimmt. Da hat auch das ganze Stadion mitgesungen und applaudiert. Und was ich noch nie erlebt habe, wirklich noch nie, aber vielleicht war ich auch zu selten im Stadion, am Ende richtige Gänsehaut-Moment nach Abpfiff. Ich saß relativ nahe am Udinese-Block, kamen etliche Roma-Fans auch noch hin und haben den Udinese-Fans wirklich applaudiert und Respekt gezollt, weil die pausenlos Stimmung gemacht haben und also wirklich super friedlich, super friedvoll, alle miteinander, mega gut. So, das war's von mir. Grüße gehen natürlich wie immer raus in die Community. Macht weiter so, super Podcast und bis bald. Ciao, ragazzi.
Flo, ganz grandios. Dankeschön. Und ich habe auch schon gesehen, du hast auch noch bei Insta Begleitmaterial geschickt. Das findet ihr natürlich dann in den kommenden Tagen auch wieder bei uns auf dem Insta-Kanal Serie Amore_Podcast. Es war ja auch so ein bisschen das Spitzenspielwochenende. Wir gehen zur nächsten Partie. Juve gegen Napoli. Jo.
Was soll ich? du meintest, du hast nicht so viel dazu zu sagen.
Oh ja, also
0-0.
Ah, komm, wir rollen es von vorne auf. Ich habe ja am Dienstag auch das Vergnügen gehabt, das erste Tor der neuen besten Champions League aller Zeiten kommentieren zu dürfen. Das hat nämlich ein gewisser Kenan Yildiz geschossen beim 3-1 Heimsieg der Motta Elf gegen die PSV aus Eindhoven. Das war ein sehr, sehr guter Auftritt der Bianconeri, muss ich sagen. Und hat auch gezeigt, dass, ich meine, das ist schon auch letztes Jahr eine sehr gehypte Mannschaft gewesen, Eindhoven.
Ja.
Aber der Unterschied war eben, dass Peter Boss und sein Co-Trainer Rob Maas, um das an dieser Stelle nochmal getoppt zu haben, sich halt gedacht haben, sie kommen mit dem Ansatz nach Turin und spielen offensiv Hurra-Fußball. Da hat Juve und
Peter Bosch hat eine zweite Variante auf der Taktiktafel stehen. Ne?
Ja, der Plan B, der war mir ersichtlich. Ja, also, nee. Und da muss man einfach sagen, hat Juve schon einfach sehr viele Waffen und Ideen unter Motta, was schnelles Umschaltspiel angeht. Und da kommen dann auch die Einzelkönner viel besser in Szene. Und da kann man sich wirklich noch auf den einen oder anderen Auftritt von Juventus in dieser Saison freuen. Der jetzt gegen Napoli gehörte nicht dazu, weil sich beide Trainer wohl für sich gedacht haben, dass es in diesem Spiel, und das, deswegen hat es mich so an Spitzenspiel Serie A von vor 10 Jahren vielleicht erinnert, dass es in diesem Spiel, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, aber in erster Linie darum geht, diese Partie nicht zu verlieren. Mhm. Es waren wirklich alle Spieler maximal angespitzt, wenn es um Defensiv-Zweikämpfe ging. Sobald sie sich einen Tick in Gegners Hälfte bewegt haben, fehlte dann eine gewisse Entschlossenheit. Man hat viel irgendwie gedacht, der Kopf ist schon wieder, was passiert, wenn wir den Ball verlieren, dann muss ich dahin gehen. Und dann haben beide Teams eine sehr, sehr gute defensive Struktur gehabt. Und auf der anderen Seite haben die Ideen gefehlt, diese Defensivstrukturen aufzulösen. Also in einem ein oder anderen Ansatz hat man es auf beiden Seiten sehen können. Aber bei Juve war Vlahovic komplett abgemeldet. Bei Napoli fand ich Kvaratskhelia unterirdisch, teils kopflos in der Bewegung nach vorne. Im Ansatz sozusagen Übergang ins Schlussdrittel, alles zu ungenau. Aber glaube ich auch dem geschuldet, dass wirklich die mit Nachdruck von beiden Trainern und auch von Conte auch während des Spiels auf emotionale Art und Weise jeder Defensiv-Zweikampf eben Prio 1 hatte. Und deswegen gibt es zu dem Spiel auch gar nicht mehr zu sagen. Ich fand auch, also in solchen Spielen merkt man halt wieder, und dann verstehe ich die Leute, die sich ab und zu an über Locatelli aufregen, dass in so einem Spiel, wenn jeder Raum jede 10. Sekunde zählt, ein Spiel dann da auch schnell zu machen, da ist er halt nicht der Richtige für. Ich kann an der Stelle schon mal sagen, dass wir in den nächsten 3-4 Jahren, wenn er verletzungsfrei bleibt, wirklich ganz oft über Cambiaso sprechen werden. Mhm. War für mich Spieler des Spiels. Bester Mann. Also auch teilweise Laufwege, das ist dann erinnert an, stupide kann man es vergleichen, so mit dem, was Di Marco, Pastoni machen. Aber ja, der ist noch fast mehr unterwegs auf dem Feld, Calafiori-Style, so dies, das, also so variabel, so viele guten Ansätze. Ja, ich glaube, da kann man sich drauf freuen. Und wenn man mehr zu dem Spiel auch explizit vielleicht aus Napoli-Sicht hören möchte, dann könnt ihr jetzt zu dem Zeitpunkt mal schauen, ist vielleicht schon die neue Folge der Neapolitaner draußen, denn in wenigen Stunden, nachdem wir es hier aufnehmen, bin ich dort zu Gast und bequatsche da nochmal mit den geschätzten Kollegen ein wenig den Saisonauftakt der SSC. Und da sprechen wir sicherlich auch über dieses Spiel. Bestimmt auch was für den einen oder anderen Juve-Fan, wobei ich nicht weiß, wie gern man als Juve-Fan Napoli-Podcasts anhört. aber ja, Juve gut, wenn die andere Mannschaft mitspielt. Da, man muss aber auch sagen, also das Bollwerk Napolis war schwer zu knacken. Vlahovic war überhaupt nicht in der Partie. 6 Ballkontakte nach 45 Minuten ist dann auch rausgegangen. Ja, also da war sportlich wenig angeboten worden an Offensivszenen. Und deswegen möchte ich dieses Kapitel jetzt an der Stelle auch schließen.
Mein Take dazu, ich glaube, dass beide nicht unzufrieden mit dem Ergebnis sind. Ich glaube, dass Konter aber noch ein bisschen zufriedener ist.
Ja.
Egal, wie das Spiel gelaufen ist.
Mhm, ja, glaube ich auch. Ja. Fair. Du hast Tore gesehen. Milan gewinnt das Derby mit 2:1. Vielleicht da auch noch kurz die Champions League aufrollen. Inter unter der Woche 0:0 bei Man City. Acerbi hat zum zweiten Mal Haaland in der Pocket gehabt, wie man so schön sagt. Milan allerdings schwach zu Hause gegen Liverpool 1:3 deutlich unterlegen.
Ja. Oh. Danach galt dann eigentlich, da war zu dem Zeitpunkt war der Rossi, glaube ich, schon weg. Und danach galt dann, oder wurde sehr intensiv über Paulo Fonseca diskutiert. Das galt schon quasi schon als sicher. Also gab Meldungen, vielleicht wird er sogar vor dem Derby schon entlassen.
Ach krass.
Und frage ich mich dann genauso, warum? Also wenn italienische Medien auch vielleicht manchmal aufgeregt, ne? Womöglich. Aber I mean, man gibt ihm seinen Transfersommer und zieht den anderen Kandidaten vor und dann sollen es nach 5 Spielen, klar, das war bisher, war vieles nicht gut, aber und dann soll er schon entlassen werden. So klar, wenn sie jetzt irgendwie 0:5 verloren hätten, irgendwie das, dann sähe es natürlich irgendwie anders aus und dann könnte ich es auch absolut verstehen, aber gib dem doch ein bisschen Zeit. Irgendwie. Und also ich finde, es ist eine Steigerung erkennbar gewesen in den letzten Wochen mitunter schon, also gerade was die Defensivschwäche anbelangt. Da haben die Mechanismen langsam gegriffen und jetzt war es tatsächlich in vielen Teilen sogar ziemlich gut. Und deswegen denke ich, dass er jetzt auch sich ein bisschen, also mindestens bis zur nächsten Länderspielpause nochmal eine Gnadenfrist mit dem Sieg erspielt hat.
Oder? Die ist schon in 2-3 Wochen, ne? Also ich glaube schon fast drüber hinaus. Also ich glaube, also Derby-Credits gehen schon fast bis Weihnachten, würde ich sagen, oder?
Ja, hoffentlich. Ja. Also ich finde das halt, egal wie unzufrieden man bisher mit dem Saisonstart gewesen ist, also da dann schon zu sagen und dann, weiß nicht, dann rufen sie Edin Terzic auch an oder so, weiß ich nicht so genau. Vielleicht hat er der Berater ihn auch nur angeboten und naja, Transfer geschehen und so weiter und so fort. Sportlich werden. Gab wieder eine große Choreo. Also der Chor war Sud, die ein bisschen Inter veräppelt hat, weil sie dachten jetzt nach der Meistersaison, sie sind's so ungefähr, und haben das ein bisschen so meme-mäßig dargestellt. Bei Inter gab's keine Choreo. Es gab Support, aber keine Choreo zum Gedenken des Capus Antonio Belocco, der bei einer Schießerei tödlich verletzt worden ist. Blöd. Also, das so gegenüber die beiden Choreos im Mailänder Derby, das ist doch immer ein Highlight in der Saison. Also hoffentlich dann im Rückspiel.
Ja.
Milan zum ersten Mal von Anfang an mit Abraham und Morata. Ich glaube, Morata hat so in der Grundformation schon ein bisschen so quasi dahinter gespielt, aber fand ich auf jeden Fall eine interessante Entscheidung und vielleicht ja auch Richtung eines entscheidenden Puzzleteils für die Offensive, dass man die beiden zusammen da stehen hat. Ich dachte, auch wenn Jovic raus ist, dass man Abraham auf den letzten Drücker noch verpflichtet hat, habe ich erstmal ein Fragezeichen hintergesetzt, aber wenn man die beiden zusammenspielen lassen kann, ja, warum nicht? Inter dagegen ohne Neuzugänge gespielt, mit dem Meisterteam der vergangenen Saison. Zielinski war, glaube ich, gegen Man City einer der Besten. Er saß nur auf der Bank und natürlich, wenn du den tiefen Kader hast, dann musst du auch rotieren. Dafür stand Mkhitaryan in der Startelf und das lässt sich dann natürlich im Nachhinein so leicht sagen, aber natürlich war es auch Mkhitaryan, der beim 0-1 35 Meter vor dem Tor den entscheidenden Zweikampf gegen Pulisic verliert. Das ist ein Einwurf von Dumfries hinten raus, wo danach weder Lautaro noch Calhanoglu in die Kopfballduelle kommen. Also Milan da körperlich sehr präsent und wach auf jeden Fall schon. Und Mkhitaryan verliert den Zweikampf und Pulisic kann dann durchmarschieren, weil Acerbi und Pavard sich irgendwie auch aufeinander verlassen und beide zu spät schalten. Im Sommer hat dann keine Chance. Ist ein bisschen überrumpelt worden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wenn Zielinski da gespielt hätte, wäre das nicht passiert. So, Mkhitaryan ist ja immer noch ein guter. Ja, aber das ist ausgerechnet, das ist das dann halt immer so. Milan bemüht sich dann noch um Kontrolle, ist aber beim 1-1 dann, da ist es wieder die alte Defensive. Also die alte, aus den ersten drei Spielen vielleicht oder so.
Ja.
Ne? Weil in Fußball ist alles, was älter als zwei Wochen ist, alt.
Ja. Du, manchmal im Derby wollte ich mal einwerfen, gerade beim Mkhitaryan, bei dem Zweikampf, da geht es natürlich auch manchmal um einzelne Situationen. Das ist ein Fehlersport und da geht es auch dann darum, einfach, wer es mehr will.
Jo. Pulisic in dem Fall. Also auf jeden Fall beim 1-1 gibt es die lange Verlagerung auf Di Marco, der zu Lautaro. Und dann gehen drei Milan-Verteidiger in den Zweikampf sozusagen mit Lautaro, der dann einfach durchstecken kann. Und da stehen sowohl Di Marco als auch Mkhitaryan völlig frei am Strafraumeck. Und Di Marco keine Schwierigkeiten hat, aus der Situation ein Tor zu erzielen. Dafür ist er bekannt. Da kann Maignan dann auch nichts machen. Aber danach, dann ist natürlich, du kannst nicht verhindern, dass diese Intermannschaft noch zu der einen oder anderen Chance kommt. Thuram hat einmal abgeschlossen, wo man ja auch richtig stark hält, noch vor der Halbzeit. Aber ansonsten die Defensive danach eigentlich mehr oder weniger sattelfest. Und Gabbia hat ein richtig starkes Spiel gemacht, nicht nur, weil er das 2-1 köpft, sondern auch vorher irgendwie zwei, dreimal mit dem langen Bein die Interangriffe unterbunden, und dass er da, glaube ich, den Man of the Match Award erhält, ist dann auch irgendwie folgerichtig. Aber auch die Doppel-6 von Reinders, der richtig stark war, und Fofana auch, das hat gut funktioniert, und vielleicht ist das dann so ein bisschen die, ich weiß nicht, also Gabia hat das zweite Spiel die Saison gemacht, aber vielleicht ist das erstmal die Grundformation in der Defensive, die richtige ist für Fonseca. Denn danach hatte eigentlich Milan auch definitiv die besseren Chancen. Also Leao, Reinders in der zweiten Halbzeit, Abraham muss eigentlich in der 76. das 2-1 machen. Reinders auch vorher der geiler No-Look-Pass. Andrea Pirlo lässt grüßen. Also geht tatsächlich auch vom Spielerischen her völlig in Ordnung, dass Milan das Ding gewinnt, auch wenn Inter keine schlechte Leistung gebracht hat. Allerdings haben sie halt irgendwie, ja, weiß nicht, also Christian Bernhard hat das ganz gut beschrieben, was in den Derbys vor allem im letzten Jahr der Fall war und was Inter ja auch ausgezeichnet hat, ist diese krasse Spielkontrolle im Mittelfeld. Und die haben sie nicht hinbekommen. Und da gehe ich dann auch wieder zurück auf Fofana und Reinders, die das eben dann sehr, sehr gut machen. Tatsächlich auch Morata in der Rückwärtsbewegung dann mit. Und dadurch haben sie dem Inzaghi-Team dann so ein bisschen den Zahn gezogen. Dann wiederum in den anderen 50% der Fälle dieses Spiels gibt es halt nicht diese Kopfballchance von Gabia, und dafür macht Thuram ihn vorher. Also würde ich schon sagen, das ist, also es verdient für Milan, aber Inter war jetzt nicht irgendwie schlecht oder so.
Okay. Was war der Elfmeter, der zurückgenommen wurde?
Da ist der Ball aus kurzer Distanz, wird der von einem Milan-Spieler, also ich war, glaube ich, Ecke oder Freistoß, und ein Milan-Spieler spielt dann den Ball weiter so ein bisschen oder berührt ihn, er fliegt weiter, und der geht dann Lautaro gegen die Schulter, und er geht auch hin auf jeden Fall, aber mit angelegtem Arm, und berührt ihn so. Und ja, ich habe jetzt die genaue Regelauslegung dahingehend nicht im Kopf. Aber ist so angelegter Arm ist in Ordnung.
Ja.
Und dass das dann Körperfläche vergrößert, oder keine Ahnung. Also Carsten und Christian waren sich auf jeden Fall im Live-Kommentar einig, glaube ich, dass das in Ordnung ist, wenn man das zurücknimmt.
Ja, dann finden wir das auch in Ordnung. Ja. Nee, übrigens, also Gabia, das ist so gefühlt, kannst du mir aus dem Stegreif sagen, wie alt er ist?
24?
Stark!
Ist so?
Ja.
Ja.
Ey, für mich ist der schon Ende 20 gewesen. Na, weil der ja, auch ja, irgendwie, ne, seit 2019, sogar 2017, 18 hat er sein erstes Pflichtspiel für die Milan-Profis auch gemacht, wenn ich das richtig
krass
sehe, mal in der Europa League. Und war ja auch zwischendurch mal zu Villarreal ausgeliehen. Aber letztes Jahr auch schon dann, ich sehe gerade, also 25 Pflichtspiele hatte ich nicht so auf dem Schirm, dreimal geknipst. Nee.
Das war dann also, auch als Ciao verletzt war, der ja auch im Moment ein bisschen außen vor ist, so. Da hat er dann auch, nachdem er, ich glaube, der ist zurückgekommen, sogar erst im Januar von Villarreal, letztes Jahr, oder war das vorletztes Jahr? Egal.
23, 25, doch, ja.
Ja, also, und dann hat er bestimmt erstaunlich oft gespielt und das auch schon richtig gut gemacht, mitunter. Und er ist ja, wegen dem Alter stimmt fast recht, er ist auch so ein bisschen der italienische Daniele Rugani.
Ja.
Punkt.
Ja, genau, aber vielleicht habe ich den sogar zwischendurch mal mit dem verwechselt. Weil es ist so dieses Ding.
Die sehen
so,
sich, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich.
Ja. Und so auch so vom Werdegang und dann denkst du irgendwie, ja, und ist halt dann da, wenn du ihn brauchst. Und jetzt halt gewinnt er in einer schwierigen Phase für die das Derby und auch die Spiele davor ja schon gut gewesen. Also das ist, der wird auf jeden Fall in eine Zeit lang nichts mehr für seinen Cappuccino morgens bezahlen müssen, wenn
das
er da
stimmt, ja,
rumflanieren geht. Wenn sie ihn nicht mit Daniele Rugani verwechseln.
Der ist, glaube ich, in Spanien oder Frankreich im Moment oder so.
Weiß ich nicht. Naja. Jo. Hast du noch was zum Derby?
Ich habe Marks Takes natürlich wieder rausgeschrieben. Das muss sein. Er sagt, wow, mit 3 Ausrufezeichen. Inter Milan 1-2. Derby-Sieg. Erstens, war nicht alles perfekt, aber so viel besser als alles bisher. Ich glaube, das deckt sich mit meinen Worten von eben, meinem Monolog. Zweitens, alle sind gelaufen und waren sehr diszipliniert. Drittens, defensiv immer wieder mal wackelig, aber auch verbessert. Viertens, Chancenwucher. Fünftens, Man of the Match, Gabia.
Ich könnte sogar mit der Abkürzung, wie er es gemacht hat, könnte ich sogar Man of the Month.
Warum nicht?
Jo, ja, cool. Und jetzt kommt's. Wir haben sogar noch ein Stadionerlebnis. Zwar nicht von diesem Spiel, aber noch zu Fonsecas ersten Milan-Sieg gegen Venezia, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und es kommt von Nick. Hören wir doch mal rein.
Hallo lieber Mario, hallo lieber Marius, hallo liebe Serie Amore Community. Wir haben gerade 23.40 Uhr und Milan hat, wie auch immer, das Derby gegen Inter gewonnen, nach 6 Schlappen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das heute Fonsecas letztes Spiel wird, aber ich glaube, da kommen nach der heutigen Leistung doch noch 1 oder 2 Partien dazu. Ich glaube, das Team hat mitbekommen, dass Edin Terzic zur Auswahl stand und da dachten sich, nee, komm, jetzt strengen wir uns mal an, bevor wir da mit dem Typen rumhängen müssen. Bombenspiel auf jeden Fall von Reinders als auch von Gabia. Grundsätzlich wollte ich euch allerdings von Zekas erstem und ich dachte auch einzigen Sieg seiner Milan-Karriere berichten, und zwar dem Spiel in Venedig. Kurz dazu, ich bin mit meinen Cousins und meinem Bruder in Italien gewesen. Wir dachten uns, komm, am 15. fahren wir zurück, passt perfekt, nehmen wir noch das Spiel in Venedig mit. Aufgrund des Champions League Spielplans wurde die Partie allerdings vorverlegt auf den 14., was uns eigentlich nicht so in den Plan gepasst hat. Und da dachte ich mir, okay, versuche ich mal die Karten loszuwerden. und habe euch um Hilfe gefragt und netterweise habt ihr mir dabei auch geholfen und das in eure Story geteilt. Ich habe auch extrem viele Anfragen bekommen. Ich habe nur komplett verpennt, mein Instagram-Profil umzustellen, sodass ich auch die Nachrichten von Leuten sehe, die mir nicht folgen. Ja, tut mir auf jeden Fall leid, dass ich euch viel zu spät Bescheid gegeben habe. So konnte ich die Karten leider nicht abgeben, aber für Leute, die das eventuell in Zukunft machen wollen, macht das gerne, da finden sich immer Leute. Denkt nur dran, euer Instagram-Profil dementsprechend umzustellen. Genau, da wir dann relativ schlechtes Wetter beim Campen hatten, in den letzten Tagen haben wir uns gedacht, komm, wir kürzen unseren Urlaub um einen Tag und gehen dann doch noch nach Mailand. Ich hatte ja eh noch die Tickets, haben dann auch gemacht, waren kurz in der Stadt im Fanshop und sind dann auch gleich ins Stadion gegangen, haben auf dem Weg dorthin in der U-Bahn vor dem Stadion als auch im Fanshop auch etliche Deutsche, Österreicher und Schweizer getroffen. Also falls da jemand mithören sollte, viele Grüße auf jeden Fall. Ich bin der große Typ im blauen Ibrahimovic-Trikot. Genau, dann sind wir auch ins Stadion gegangen. Atmosphäre war echt gut. Es waren gut so 72.000 Zuschauer da. Auch etliche aus Venedig, die echt gute Stimmung gemacht haben, auch von den Milan-Fans, was jetzt nicht zu erwarten war, so wie die Saison bisher verlaufen ist. Das Spiel an und für sich, ja, ist relativ, wie die Feuerwehr hat Milan eigentlich losgelegt, ja, anderthalb, in den ersten, glaube ich, ja, ich glaube, noch in der ersten Minute hat dann Leao kurz einen Hackentrick auf Theo Hernandez gemacht, der in den Strafraum eingedrungen ist und einfach mal abgezogen hat. Ja, und Juronen, der Torwart von Venezia, hat sich den Ball dann selbst ins Tor gelegt. Dann kurze Zeit später, glaube ich in der 15. Minute, gab es Ecke. Pulisic haut die rein und ich weiß nicht mehr, ob Gabia oder Fofana dann das Tor zugeschrieben wurde. Auf jeden Fall stand es dann 2-0. 3-0 nach einem Elfmeter, den auch Juronen verschuldet hat, ja, Ball abgetropft hat von Reinders und dann Tammy Abrams gefoult hat. Pulisic hat den Elfmeter dann sicher verwandelt. Dann gab es wiederum, glaube ich, 2-3 Minuten später nochmal ein Foul an Leao im Strafraum. Sah eigentlich gar nicht nach Foul aus, aber nach VAR-Einsatz dann doch zu Recht auf Foul entschieden. Das wurde diesmal Abraham der Elfmeter gelassen, der ihn auch ja, souverän versenkt hat und dann stand es halt ja, nach 30 Minuten 4-0. Nicht, dass Milan da jetzt sonderlich ein Feuerwerk abgerissen hätte. Venedig war auch wirklich schlecht, also muss ich ehrlich sagen. Und die Tore, die sich gefangen haben, waren auch selten dämlich. Im zweiten Durchgang ist dann auch nicht mehr großartig was passiert. Es gab noch ein Tor für Venedig, das dann zurückgenommen wurde aufgrund eines Fouls im Mittelfeld, woraufhin dann auch der Venedig-Spieler die gelb-rote Karte gesehen hat. Ja, und dann war es das auch. Aber nicht, dass man sich jetzt großartig was auf diesen Sieg einbilden hätte können. Das hat man dann gegen Liverpool gesehen, dass man dann doch ein bisschen weit weg ist. Schlussendlich war es aber trotzdem ein super tolles Erlebnis. Also wie gesagt, die Stimmung war top. Auch die Venedig-Fans haben noch gut gefeiert, obwohl ihre Mannschaft relativ früh dann mit 4-0 hinten lag. Von Spielerseite aus, gut, da wurde jetzt niemand großartig gefordert. Werner trotzdem echt abfiel, war Emerson Royal, muss ich sagen, also kaum ein Zweikampf gewonnen. Der war wirklich live nochmal wesentlich schlechter als im TV, obwohl er heute zumindest in der zweiten Halbzeit gegen Inter ganz gut gespielt hat. Positiv ist mir vor allem Abraham aufgefallen, der hat ordentlich gerackert und ja, seine Körpersprache war auch echt top, also der war wirklich sauer bei jeder kleinen Aktion, die nicht funktioniert hat. Und die Fans haben ihn auch mit Standing Ovations verabschiedet, als er dann ausgewechselt wurde. Also da scheint sich eventuell was zu bahnen. Ich weiß gar nicht, wie die Kaufoption bei ihm liegt, wie hoch die ist oder ob es überhaupt eine gibt.
Grazie mille. An der Stelle auch, ihr hört, also hier wird nichts in der Schublade liegen gelassen, wenn es mal da ist. Dann kommt es, auch mit Verspätung, hört man sich immer wieder gerne an. Alles gerne genommen, rein in DMs oder per Mail. seriamorepodcast@gmail.com wäre da die Adresse, wenn ihr es uns da schicken möchtet. Und bevor ich es vergesse, endet mit der Frage, ne? Tammy Abraham, du hattest ja auch gesagt, der startet jetzt mit Morata. Nick wollte wissen, ob es eine Kaufoption gibt. Da müsstest du doch informiert sein.
Das stimmt und es gibt sie nicht. Mhm. Das würde aber aus meiner Sicht absolut nicht heißen, dass Abraham, wenn er weiter überzeugt, also jetzt gut gespielt und getroffen, also den Elfer gegen Venezia hat er ja auch schon mal verwandelt, dass Milan ihn weiter verpflichtet. Also die Roma würde sich da, glaube ich, nicht querstellen, wenn es 2025 ein entsprechendes Angebot gibt. Ist dann die Frage, wie hoch das sein muss. Aber 2026 läuft in Rom sein Vertrag auch aus. Das heißt, wie wir das bei Transfermarkt immer so schreiben, im Jahr davor die letzte Chance, eine marktwertgerechte Ablösesumme zu kassieren.
Okay. Dann gehen wir ein wenig in den im Galopp in die restlichen Spiele rein. Machen wir einmal ganz kurz. Ah, das Stadionerlebnis möchte ich mir noch ein bisschen aufheben, okay? Ich möchte mir das Stadionerlebnis noch kurz ein bisschen aufheben.
Okay, dann machen wir das zum Schluss vom restlichen Spieltag.
Ja. Empoli, was ist denn da los?
Ja, also, es ist 9 Punkte nach 5 Spielen.
Ja, gewinnt 2-0 bei Cagliari. Das ist das, was du vorhin schon kurz angesprochen hattest, ne? Wo wir bei den Sorgen Cagliaris waren. Ja, Colombo und Esposito, die Torschützen beim Auswärtssieg. Und auch hier, ja, Nicola muss langsam liefern.
Bin gespannt, ob das bei Empoli jetzt so ist. Wir hatten das in den letzten Jahren schon ein paar Mal, dass die eine unfassbar gute Hinrunde gespielt haben und dann in der Rückrunde gar nichts mehr ging. Mhm. Aber ja, das geht sich alles sehr gut an und es freut mich, dass dahingehend mein Tabellentipp realistischer ist als deiner und Christians.
Stimmt. Ja. Ja, ja, aber vielleicht Empoli auch italienische Bruno Labbadia. Oder war es bei mit dem immer die Vor- oder die Rückrunde? Oder bringe ich das mit Thomas Doll durcheinander?
Nee, stimmt, das war auch immer, Labbadia hatte auf seinen ersten Stationen immer, genau, am Anfang überragend, am Ende entlassen. Hm.
5 Tore fallen in Verona. Hellas verliert 2-3 gegen Torino. Sanabria brachte die Gäste in der 10. Minute in Führung. 2 Minuten später Castanos mit dem Ausgleich. Aber noch in der 33. und vor dem Seitenwechsel Zapata mal wieder erfolgreich. Die erneute Führung für Torino. Adams in der 79. mit der Vorentscheidung, in dem Fall, denn Daniele Mosquera in der 3. Minute Nachspielzeit nur noch mit dem 2-3 Anschluss. Für mehr reicht's nicht mehr. Und nachdem wir zuletzt über Udinese gesprochen haben, können wir jetzt dem Toro zur Tabellenführung gratulieren. 11 Punkte nach 5 Spielen, ist stabil, oder? Ja.
Tutto Sport ist ja in Turin ansässige Sportzeitung, nennt es schon den Vanolissimo.
Ach so, der Vollständigkeit halber. Ah, was hast du da? Oh, das ist ja das
ja, genau.
Ist echt eine Besonderheit. Du hast es gesehen, ich habe es nicht gesehen, ich lese es hier gerade nur.
Ja, ich hab mir die Highlights angeguckt und Pavel Davidovic sieht in der 21. Minute rot nach Notbremse und es gibt dann auch einen Elfmeter und den schießt Sanabria an den Pfosten, kriegt ihn zurück, schießt ihn rein und das zählt nicht und ich weiß, dass wir das schon mal irgendwann hatten.
Ja, damit hast du dich gewundert.
Ja, genau. Und ich habe mich zurückerinnert und die Regel besagt, wenn der Torwart den Ball nicht berührt beim Elfmeter, dann darf der Rebound nicht reingeschossen werden.
Genau, weil es sozusagen ein zweimaliges Spielen des Balles ist. Das ist sozusagen theoretisch so, wie wenn du dir den einfach vorlegst und reinschießt, dann hast du ihn auch zweimal hintereinander berührt. Ja, stark. Ich muss mir das selber nochmal angucken, weil ich wundere mich, dass Davidovic rot gesehen hat, wenn es auch Elfmeter gab. Dann muss es ja auf jeden Fall ein Tackling gewesen sein, war das ein hartes Tackling? Und hat er die Möglichkeit, den Ball zu spielen? War es ein ballorientiertes Tackling oder ging es nur gegen den Gegner?
Habe ich gerade nicht mehr vor Augen. Okay. Vielleicht war es auch, kann auch sein, dass es gar nicht Notbremse, sondern Tätlichkeit war bei einer Standardsituation. Habe ich gerade nicht mehr so vor Augen.
Ja gut.
Es gab irgendeine so eine Situation, aber vielleicht war das auch bei Parma Lecce, wo es so ein Gerangel irgendwie gab. Und,
ja, das war mit Cancellieri. Das war bei Parma. Okay. Ja, ja.
Ja.
Ja. Okay. Ah, gut, also dann schaue ich mir das auf jeden Fall nochmal an. Das klingt nämlich spannend. Macht ihr das doch auch? Also 5 Tore und so finde ich, das ist doch einmal ein Klick in die Highlights wert. Venezia sammelt Big Points. Das ist tatsächlich, das, also kommt so ein bisschen unscheinbar daher, das Ergebnis ist aber wirklich das, der Spielausgang, der mich am meisten überrascht hat dieses Wochenende. Sogar noch mehr als der Milan-Sieg. Ja. Venezia schlägt Genoa mit 2-0 Busio und Poyanpalo. In der 63. und in der 85. ist der erste Sieg für Di Francesco.
Genau. Richtig?
Ja.
Ja, ja, ja. Und Genoa, mir notiert doch leicht am Kriseln, vielleicht. Aber, also 5 Punkte jetzt aus den ersten 5 Spielen. Aber ich sage nein. Denn, ja, lass denn, die sich doch mal, lass die sich doch mal finden.
Ja.
Viele Leistungsträger, ne, den einen, den erwähnen wir gleich vielleicht nochmal, der gegangen ist, die sind gerade eben in der Offensive, die sind weg und ja. Passt schon, glaube ich.
Muss man, Nuri Sahin würde von Prozess sprechen, in dem sich auch Genoa befindet.
Ja.
Gibt's mal Auf und Abs. Ja, ich gucke mir das an, was Genoa unter der Woche macht. Freunde, hier an der Stelle nochmal ein
Hinweis. Derby, ne?
Derby. Derby ist Mittwoch, Coppa Italia, Genoa gegen Samp.
Vielleicht haben sie einfach Kräfte geschont. Ich meine, das ist halt auch wichtiger.
Ja, die sind mit dem Kopf schon beim nächsten Spiel. Das ist ja auch beim Profifußball, dass man sich fokussiert und von Spiel zu Spiel denkt. Das kriegen nicht immer alle hin. Naja. Lecce Parma. Da habe ich tatsächlich zwischendurch, hatten wir geschrieben, und das war bis dato ein halbwegs gebrauchtes Wochenende, Samstag für uns beide. Kiel hat zumindest dann noch einen Punkt geholt und dann dachte ich, ja gut, und jetzt aber kriegt Parma bei Lecce auf die Nuss, weiß ich nicht. Dorgu 32. Kristovic mit einem direkten Freistoßtor, im abgefälschten zur 2-0-Führung und dann aber Pontus Almquist, 3. Minute der Nachspielzeit und Antoine Arnaud, spricht man ihn so aus, ich hoffe, in der, ja, eigentlich mit dem Schlusspfiff fast noch 2-2.
Oh.
Krasse Reaktion.
Finde ich aber nicht erst in der Nachspielzeit, sondern eigentlich durchweg hat Parma nach vorne gespielt. Das 0-1, also defensiv leider katastrophal. Beim 0-2 kann ist dann blöd halt abgefälscht, genau. Ansonsten finde ich aber, dass sie das noch gedreht haben sie es nicht, aber dass sie es ausgeglichen haben, finde ich, geht voll in Ordnung, denn eigentlich durchweg offensiv gefährlich gewesen, Dennis Mann natürlich immer hervorzuheben da. Aber krass, dass dass sie diese Reaktion zeigen und dass sie mal nicht nur erste Halbzeit voll Power gehen und danach platt sind, sondern eben auch hinten raus. Das glaube ich auch gut für den Kopf.
Ja, genau, wollte ich gerade auch sagen. Also letzte Woche haben wir irgendwie drüber gesprochen. Haben wir hier noch gar nicht drüber gesprochen. Da hatten wir drüber geschrieben, ne, wie 2-0 Führung weggegeben noch, oder?
Ja, genau, gegen Udinese am Montag 2-0 geführt zur Halbzeit. Da dachte ich schon, okay, jetzt machen sie mal das zweite vor der Halbzeit, dann muss das ja reichen. Und dann kommt die Runjajic-Magic und Udinese dreht das Spiel tatsächlich im Tardini noch. Das hat mich schon ziemlich frustriert.
Ja, verstehe ich.
Da war das ein bisschen eine Genugtuung jetzt am Wochenende. Aber Dorgu, ne? Der das 1-0 für Lecce macht, Riesentalent. Christian hat das auch in der Vorschau, in der Saisonvorschau schon erwähnt. Ich glaube, wenn der keine Ausstiegsklausel hat, dann geht der im Sommer für 20 bis 30 Millionen.
Christian Bernhard, ein Mann vom Fach. Man kann es immer nur wieder sagen. Ja. Es gab noch 2 rote Karten, ne? Auf beiden Seiten. Und da
stimmt, genau.
Und das ist halt wirklich, ne? Jetzt muss ich schnell reingucken. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich hatte mir das angeguckt. Ich muss nur die richtige, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle, das soll ja mal vorkommen. Und zwar Frederik Guibert von Lecce. Ah ja, das war dieses Ding. Also der wischt.
Ja.
Man,
gegen Cancellieri, ne?
Genau, und Cancellieri, der englische Reporter, hat gesagt, embarrassing. Also Man sieht es natürlich nicht richtig, vielleicht hat sich Guibert auch nicht die Fingernägel geschnitten und hat Cancellieri massiv im Auge getroffen, aber was der da draus macht, weiß ich nicht. Also
Hat letzte Saison noch mit Ciro Immobile zusammen bei Lazio gespielt, ne, glaube ich.
Stimmt. Nee.
Aber irgendwann hat er mit ihm leider zusammen gespielt. Ja.
Und naja, Karma hits back. Cancellieri ist dann auch der vom Platz fliegt. Das hatte ich richtig in Erinnerung. Das war nämlich eine Notbremse gegen Christovic beim Konter, aber kurz vor dem Strafraum. Deswegen keine Doppelbestrafung, kein Elfmeter, aber der Freistoß war dann trotzdem drin. Sozusagen dieser abgefälschte Freistoß entstand dem Foul Cancellieris. Das einer klaren Verhinderung einer Torchance. Auch sehr hart tatsächlich, finde ich, weil da noch zwei andere Abwehrspieler mit dabei waren. Aber wie auch immer. Wir können konstatieren, dass Vincenzo Italiano das erste Pflichtspiel mit Bologna gewonnen hat. Und zwar ist es ein 2:1 Auswärtssieg bei Monza. Urbanski mit dem 1:0 in der 24. vor der Pause gleicht Milan Djuric für Monza aus. Und in der 80. die Erlösung durch Santiago Castro.
Mit einem sogenannten Strahl.
Ja. Und ist er ein bisschen abgegangen? Hat er sich gefreut, oder was?
Ja, der hat sich ein bisschen gefreut. Ja. Ich dachte so, wie er da so ekstatisch zur Kurve rennt, so, da hat er sich nicht an seine Heimat Buenos Aires erinnert gefühlt, ne?
Ja, also ich meine, das ist extrem wichtig für die Rosso Blue. Jetzt da mal die 3 Punkte wir haben ja schon über den verpassten Saisonstart.
Das ist auch ein heißer Take von dir, ne?
Ja. Danke, dass du es nochmal sagst. Nein, aber jetzt kommt Spaß beiseite. Ich habe die ja auch gegen Donetsk gesehen, im strömenden Regen zu Bologna, wo teilweise echt der Platz schon, also kurz vor nicht mehr bespielbar an manchen Orten war.
Das ist dann auch das sind dann die undankbaren Momente, wenn du ein Stadion hast, wo nur maximal ein Drittel überdacht ist. Und das war das erste Champions League-Spiel der Vereinsgeschichte.
Ja, also Regencapes da bunt gefächert über das ganze Stadion verteilt. Und Donis kriegt in der 2. Minute im ersten guten Angriff einen Elfmeter. Stefan Posch hat sich da ein wenig unglücklich in dem Abwehrverbund verhalten, muss man sagen. Auch in der Folge in der einen oder anderen Situation. Aber wie heißt der Torwart von Bologna? Skorupski. Skorupski hat den gut gehalten, war auch nicht top geschossen. In der Folge war Bologna über 90 Minuten gesehen das bessere Team, aber ich glaube, ich habe tatsächlich sogar mal im Live-Kommentar den Take gebracht, dass es mich teilweise an die Fiorentina erinnert hat unter Italiano, wie man gerade um den Strafraum herum entweder nicht sauber spielt oder dann die Chancen nicht verwertet. Ja, das ist auch kein irgendwie mega intellektueller, spieltaktischer Take, aber das ist ja irgendwie, bei der Fiorentina war es ja letztes Jahr auch so, dass wir irgendwann haben, jetzt so die richtige Erklärung haben wir nicht. Aber und das sind dann tatsächlich doch einfach auch Genauigkeit oder auch, na, dann auch auf dem Rasen, Donetsk stand tief, fehlt es ab und an, finde ich, in diesem Italiano-Fußball dann auch an einer gewissen Tempoverschärfung mal, um da irgendwie Lücken zu reißen. Das ist ihnen schlecht gelungen und deswegen sage ich, ist halt jetzt dieser Auswärtssieg so wichtig. So.
Ja, gut. Ja. Sehr schön, dass du das erklärt hast. Ich sage beide Torschützen. Urbanski hat ein richtig gutes Spiel gemacht und auch Castro, die dürfen wir gerne über die Saison, also wir und ihr, im Auge behalten.
Machen wir. Gut, dann kommen wir zum Stadionerlebnis aus Florenz. Da war der liebe Jörn und der nimmt uns jetzt nochmal mit und ich kann vorwegnehmen, Leute, wenn ihr jetzt irgendwo im Büro oder im Auto sitzt und so, vielleicht werdet ihr ein bisschen neidisch und bekommt nochmal ein bisschen Urlaubsfeeling. Aber versucht das irgendwie positiv irgendwie zu absorbieren.
Der schickt mir auch immer Bilder von seinem Essen, ne? Arschloch.
So, Abfahrt. Bitte, Jörn.
Ciao a tutti. Lieber Mario, zunächst muss ich sagen, ich kann dich total verstehen. Ich hätte nie gedacht, dass es mir am Sonntag früh so schwer fallen würde, unser malerisches, wunderbares, toskanisches Agriturismo zu verlassen, um zum Spiel Fiorentina gegen Lazio zu fahren. Vor allem, weil hier ab 7 Uhr der Wein gelesen wurde und die Atmosphäre hier auf dem Weingut war wunderbar. Alle haben mitgeholfen, ob alt, ob jung. Und schweren Herzens musste ich leider auf das fantastische Lunch-Erntedank verzichten. Lag aber auch daran, dass ich mir schon eine aus meiner Perspektive völlig überteuerte Karte im Vorverkauf gegönnt hatte. Das lief, das war relativ einfach. Man konnte Fiorentina eine E-Mail schreiben als Tourist, hat dann gewissermaßen einen Viva-Ticket-Link bekommen, den musste man bestätigen, zahlen und fertig. Allerdings wurde mir eine 53-Euro-Karte zugewiesen. Ich hatte dann gewissermaßen nochmal geguckt online, ob da was anderes gegangen wäre. Und es stimmt tatsächlich, ein bisschen billiger wäre gegangen, aber nicht viel mehr. Liegt wahrscheinlich daran, dass große Teile des Artemio Franchi aktuell gesperrt sind wegen des Umbaus. Nichtsdestotrotz finde ich über 50 Euro für ein Serie A-Spiel eigentlich zu teuer. Aber wenn ich schon mal in der Gegend bin, dachte ich mir, gönne ich mir das trotzdem. Die Kurve Fisole der Fiorentina hatte während des Spiels gewissermaßen dazu auch passend ein Transparent auf dem Stand übersetzt. Liga, worauf wartest du noch? Deckel sofort die Serie A-Preise. Ist wohl eine große Diskussion aktuell in Italien. Nichtsdestotrotz, ich habe mich aufgemacht, den Berg hinunter, ab ins kleine Örtchen, wo es einen Bahnhof gibt. Halbe Stunde Zugfahrt zum Campo di Marte, dort ausgestiegen. Ist ein super Bahnhof, wenn man ins Stadion will, weil das Stadion fußläufig zu erreichen ist. Ungefähr 400 Meter. Es war ein wunderbares, violettes Gewusel. Also die Leute, die putzen sich wirklich heraus am Spieltag, haben diverse Accessoires dabei, die violett sind, haben gefärbte violette Haare, vor allem die älteren Damen. Das war wirklich ganz, ganz toll anzusehen. Ganz toll war auch die Atmosphäre rund ums Stadion herum. Also da kann man sich gut versorgen, beispielsweise mit den Panini. Die werden dann direkt, da wird der Schinken quasi direkt vom Schinkenleib geschnitten. Ich habe mich dann für eine Salsiccia entschieden. Da fragte noch der Mann, ja, willst du eigentlich alles drauf haben? Ich so, was bedeutet denn alles? Ja, Schmelzzwiebeln, Grillpaprika, Fungi. Und ich so, ja, knall drauf. Und die Leute essen es hier mit Mayo und mit Ketchup. Ja, knall drauf, Kollege, du bist der Chef, hau rein. Es war wirklich wunderbar. Also ein super leckeres Sandwich. Ja, bisschen Salsiccia mit Mayo, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber grundsätzlich richtig lecker. Dann rein ins Stadion. Und ja, dieses Stadion, das ist ganz schwer zu beschreiben. Ich glaube, das muss man so erlebt haben. Es ist so ein oldschool, altes, kommunales, italienisches Stadion mit ganz, ganz viel zu entdecken. Beispielsweise unter der Tribüne gibt es so einen spacigen Tunnel, der die Hospitality-Bereiche verbindet. Die Rolli-Plätze, die haben beispielsweise im Nachhinein noch Dächer bekommen, damit ihnen die Sonne nicht zu sehr das Hirn verbrutzelt oder den Kopf. Also ganz, ganz viel und ganz viel Tolles zu entdecken. Platz eingenommen auf der Haupttribüne, überdacht und einen wunderbaren Blick gehabt auf die Curva Fisole. Da ging es vor allem zu Spielbeginn richtig ab. Hat auch damit zu tun, dass gewissermaßen durch den Umbau aktuell der Gästeblock und die Curva Fisole mehr oder weniger nebeneinander liegen. Da ist quasi nur ein Pufferblock dazwischen und das war's. Von den Laziali, würde ich sagen, 500 haben die Reise angetreten, durften die Reise antreten. Die hat man auch immer wieder gehört. Die haben auch immer wieder versucht, mit einzelnen Leuchtraketen irgendwie Richtung Curva Fisole zu schießen. Aber die meisten Fackeln sind eben in diesen Pufferblock geflogen. Wie gesagt, Stimmung war zum Spielbeginn gut. Ah, eins habe ich vergessen. Schweigeminute für Toto Schillaci, den verstorbenen WM-Helden der WM 1990, gab es auch. Aber dann ging es ins Spiel. Stimmung war da anfangs noch gut. Man muss aber ganz klar sagen, dass Lazio spielerisch die reifere Mannschaft war. Eigentlich die komplette erste Halbzeit dominiert hat. Florenz hatte nur ganz kleine Nadelstiche zu setzen durch Moise Kean. Der hat, glaube ich, wenn er es war, hat er einmal zumindest den Pfosten getroffen und einmal das Tor knapp verfehlt. Aber deutlich mehr zu tun hatte der Kollege De Gea im Tor von der Fiorentina, der wirklich 3 oder 4 Großchancen zunichte machte mit guten Paraden. Und dann ist es was ein bisschen ironisch. Die haben so gute Chancen dazu und dann treffen sie nach einer Standardsituation durch einen Innenverteidiger zum 1:0. Und das war absolut verdient. In der Pause, die habe ich dann dazu genutzt, diesen doch sehr weiträumigen Bereich der Curva Fisoli ein bisschen zu überblicken. Also dort haben die Leute wirklich, wirklich sehr viel Platz. Man kann fast von einer kleinen Piazza sprechen. Dort haben 90 Minuten lang das ganze Spiel über Kinderfußball gespielt. Kinder haben Räder gedreht. Leute, die, sage ich mal, nicht so ganz interessiert am Spiel waren, haben sich getroffen zum Bierchen, haben gequatscht. Also das wirkte wie so ein kleiner Marktplatz. Aber lasst uns reingehen in die zweite Halbzeit. Die begann für Fiorentina mehr oder weniger optimal. Foul im Strafraum. Der eingewechselte Gudmundsson, der auf dem Trikot nur seinen Vornamen stehen hat, trifft zum 1:1, doch recht überraschend. Und die zweite Halbzeit ging dann eher so aufs Konto der Fiorentina. Moschin hatte noch einen Kopfballchance, völlig frei. Ging aber dann nicht zum Erfolg. Und gerade in dem Moment, als Lazio 10 Minuten vor Schluss begann, wieder so ein bisschen zu drücken. Ich glaube, die hatten auch nach einem Standard nochmal einen Pfostentreffen dort. Das konnte man nicht so gut sehen. Ja, tankt sich der Rechtsverteidiger von der Fiorentina durch, der Dodo, und wird, glaube ich, beim Flankenversuch irgendwie getroffen am Knöchel. Schiedsrichter geht raus in die VAR-Area und gibt in der 90. Minute 11 Meter für die Fiorentina. Alles natürlich auf die Kurve Fisole. Wieder Albert Gudmundsson trifft zum 2:1. Viel umjubelter Siegtreffer. Hätte mir das jemand in der Halbzeit gesagt, dass die Fiorentina dieses Spiel gewinnen würde, hätte ich das nicht geglaubt. Vielleicht noch ein paar Worte zu Robin Gosens. Der tat sich in der ersten Halbzeit enorm schwer, die Laziali oder Lazio Rom. Vielmehr, die kamen über die rechte Seite immer wieder durch. Da gab es durchaus richtig krasse Abstimmungsprobleme. Das hat sich aber in der zweiten Halbzeit ein bisschen stabilisiert. Ja, 2:1 Heimsieg, war kurz darauf klar. Curva Fisole ist nochmal schön ausgerastet und dann ging man gemütlich seines Weges. Ich habe mich wieder zum Campo di Marte aufgemacht, habe mich in den Zug gesetzt, bin zurück in das kleine Bergdorf gefahren. Ja, und habe nichts von diesem Lunch bekommen. Aber sei es drum, ich hatte einen wunderschönen Tag bei der Fiorentina und ich wünsche euch eine schöne Sendung und einen schönen Tag.
Ja, Jörn, vielen Dank. Und ehrlicherweise, wir haben auch noch ein Foto davon bekommen. Wir können ja mal off the podcast. Kannst du mir mal sagen, wie das Bergdorf heißt oder wo du bist? Weil das mit zum Zug gefahren und mit dem Zug eine halbe Stunde bis Campo di Marte, das ist wirklich, ich glaube, Jörn ist fast genau da, wo ich sonst auch immer bin. an Pfingsten rum. Ja, aber toll. Aber danke und nichts aber danke, 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 danke. Und jetzt aber, ja. Marius, müssen wir uns noch drauf einigen. Denn hier
auf den Folgentitel?
Auch, ja, weil Steffen hat geschrieben, einfach Gudmundsson. So, und Francesco hat den Folgentitel juristisches Nachspiel. Jetzt ist natürlich angesichts des Themenschwerpunkts der Roma und des doch auch sehr gelungenen Wortspiels, wie ich finde, von beiden, müssen wir uns da jetzt schon...
Müssen wir uns einigen? Kann man das nicht auch beides machen?
Wir machen beides. So. Einfach Gudmundsson und ein juristisches Nachspiel. Sehr gut, haben wir es doch. Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig zu sagen, dass nach Aufzeichnung noch Atalanta gegen Como spielt. Atalanta nur in Anführungszeichen 0:0 gegen Arsenal geholt. Nur aber deswegen, weil Retegi einen Elfmeter und einen Nachschuss gehabt hätte, den er an anderen Tagen im Tor unterbringt oder gegen einen Torwart, der nicht so glänzend aufgelegt ist wie David Raya. Das macht er schon sehr gut. Aber Atalanta kann mithalten auf internationaler Ebene nach wie vor. Und ja, wenn ihr mögt, hört gern noch bei Daniela Politana rein diese Woche, wenn ihr mit der Folge durch seid. Hört die Trikotfolge nach.
Genau.
Geht bei Insta rein, lasst sonst gerne Feedback da. Es gibt Begleitmaterial auf jeden Fall zu den Stadionerlebnissen und wir freuen uns natürlich auch über weitere Stadionerlebnisse in den kommenden Wochen und dass ihr nach wie vor so fleißig hier partizipiert. Denn nur deswegen macht es so viel Spaß und nur deswegen ist die Folge jetzt auch schon wieder so lang geworden.
Auf jeden Fall. Das ist grandios.
Sehr schön.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Und nächste Woche dann vielleicht auch wieder ein kleiner Ausflug mal in die Serie B gegebenenfalls. Da können wir euch ja auch mal wieder updaten. Das lassen wir jetzt diese Woche bleiben. Ihr wisst...
Nur einen Satz, den Trainer des Tabellenführers, den kennt ihr vielleicht.
Ah, okay. Guckt doch mal nach. Vergesst nicht, Coppa Italia wird unter der Woche gespielt. Ab Dienstag, Mittwoch ist das Derby. Donnerstag auch unter anderem noch Napoli-Palermo. Kann man sich gut angucken. Was haben wir für Highlights in der Serie A am Wochenende? Bisschen Service-Gedanke. Oh, Genoa-Juventus, die Rückkehr des Thiago Motta und Bologna-Atalanta, das beides am Samstag.
Oh, ja, sehr schön.
Das geht schon rein. Sag mal, Parma hat nur noch ein Montagsspiel, oder was?
Sieht so aus, ja.
Die empfangen Cagliari, das ist ja schon fast ein Pflichtsieg.
Das muss man so sehen. Aufbauhilfe wird vielleicht auch geleistet.
Ja, mal gucken. Leute, Marius, es hat wieder Spaß gemacht.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Kommt gut durch die Woche. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo. Di tacco. Di.